Wir schlagen auf im 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 12. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und wir wollen auf den Predigtext hören. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 1 bis 11. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt auch unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir befinden uns im 1. Korintherbrief in einem größeren Abschnitt, in dem es um die Anbetung Gottes geht, ganz konkret um den Gottesdienst, um die Versammlungen der Gemeinde. In der Gemeinde in Korinth steckte sehr viel Potenzial. Es gab sehr viele Gaben, sehr viel Segen, sehr viele verschiedenste Leute waren dort in dieser Gemeinde. Aber es ging drunter und drüber. Und Paulus geht jetzt Stück für Stück die einzelnen Bereiche an und versucht dort Ordnung reinzubringen. Also der begann den Brief mit dem ganz großen Problem. Ja, es gab Streit und Spaltung, es gab Fälle von Unzucht und so weiter. Das wurde erstmal abgehandelt. Dann gab es ein paar wichtige Fragen von den Korinthern. Und jetzt geht er rein und sagt, okay, wie ist es, wenn ihr euch versammelt? Wie ist es, wenn ihr Gottesdienst feiert? Wie läuft das in eurer Gemeinde? Ich höre nur von es geht, jeder macht, was er will. Da muss Ordnung rein. Wir hatten das mit dem Kopftuchgebot das letzte Mal und wir haben gemerkt, ja, Äußerlichkeiten spielen eine Rolle. Auch da gilt es, einige Regeln einzuhalten, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ich habe jetzt ein Stück übersprungen, da geht es ums Abendmahl. Also auch dort wurde es irgendwie gefeiert. Paulus sagt, ihr macht das jetzt so und so. Ja. Macht das ordentlich, nach einer gewissen Ordnung. Und jetzt geht es eben um Geistesgaben und deren Gebrauch in der Gemeinde. Und nicht nur im 1. Korintherbrief, in den meisten seiner Briefe gibt Paulus Hinweise, Hilfen, im Prinzip schafft die Grundlagen für eine Ordnung in der Gemeinde, für Gemeindeordnung. Ich betone das natürlich so sehr, weil wir gerade dran sind, unsere Gemeindeordnung zu überarbeiten. Und um euch deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Das ist nicht etwas, was wir halt so machen, damit hier der Laden läuft und wir uns nicht übereinander herfallen oder was weiß ich. Die Gemeindeordnung ist etwas, was die Bibel von uns fordert, was wir brauchen, was gut für uns ist. Es ist etwas Segensreiches. Und die Bibel macht natürlich deutlich, was in so eine Gemeindeordnung gehört. Und wie gesagt, jetzt geht es schwerpunktmäßig um die Gaben des Geistes und besonders eben um diese eher auffälligeren Geistesgaben. Paulus sagt hier Vers 1 über die Geisteswirkung, aber ihr Brüder will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Geisteswirkungen, also da ist nicht dieses Wort Gnadengabe, sondern Paulus sagt, das, was der Geist in euch wirkt. Alle Auswirkungen des Geistes in euch, darüber will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Auch das hat er schon mal verwendet, diese Formulierung in Kapitel 10, als er den Korinthern einiges über das Volk Israel und die Geschichte in der Wüste erzählen wollte und sagen wollte, ihr müsst davon so viel lernen. Also es ist sehr wichtig. Und hier jetzt wieder, mit dieser Wendung leitet er also ein wichtiges Thema ein, ein ausgesprochen wichtiges Thema. Warum? Alles in unserem Glauben und in unserer Gemeinde ist vom Wirken des Geistes Gottes abhängig. Wenn wir hier als Gemeinde funktionieren wollen und reifen wollen, wachsen wollen, dann wird es nicht gehen ohne den Heiligen Geist, ohne dass wir seine Gaben annehmen und eben in der richtigen Art und Weise gebrauchen. Und was wir auch wissen müssen, ist, dass Satan, ja, der Widersacher, natürlich versucht, diese Gaben zu imitieren. Oder vielleicht einfach das in uns zu bewirken, dass wir die Gaben missachten, dass wir sie vielleicht auch missbrauchen oder missverstehen oder ähnliches. Es ist nicht nur so Friede, Freude, Eierkuchen, Gott gibt, schüttet seinen Segen aus und jeder kriegt Gaben und dann geht's los, sondern da gibt es eben noch einen, der versucht, uns irgendwie zu sich zu ziehen mit anderen Gaben, die auch toll aussehen, erstmal. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund hier in Korinth. Demzufolge erklärt Paulus ihnen, welche Gaben der Heilige Geist gibt, woran wir sie prüfen sollen und wie wir sie richtig einsetzen. Und dieses Thema erstreckt sich jetzt bis zu Kapitel 14, also Kapitel 11, 12, 13 und 14. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Wir haben jetzt also einen großen Abschnitt vor uns. Und das zentrale Kapitel, wo es über die Geistesgaben geht, ist das Kapitel 13. Und ihr wisst sicherlich, das ist dieses bekannte Hohelied der Liebe. Ja, das ist das Zentrum, das ist das Eigentliche, die Liebe. Also, wie gesagt, auch in diesem Bereich der Geistesgaben und ihrer Anwendung war einiges im Argen in Korinth. Von den vielen Gaben des Geistes wurden nur einige als wichtig und wertvoll beachtet, allen voran die Sprachengabe. Also im ganzen Brief wird deutlich, das ist so das, wo die Korinther dachten, wow, wer die Sprachengabe, diese Zungenrede hat, wer diese Art Ekstase erleben kann, der ist besonders reif, besonders geistlich, der hat es geschafft. Und Paulus lässt sich wieder von drei Fragen leiten, die wir auch schon in dem Bereich, wo es um die christliche Freiheit ging, hatten. Ja, erste Frage ist, erbaut es meine Mitchristen? Zweite Frage ist, welches Zeugnis geben wir für die Nichtchristen, für die Leute außerhalb der Gemeinde? Und die dritte Frage, die ihn leitet, ist, wird Gott verherrlicht? Geht es wirklich um Gott? Mein erster Punkt heute Morgen lautet, das ist das, was Paulus in diesem ganzen Abschnitt deutlich macht, jeder Christ ist geistbegabt. Jeder Christ ist geistbegabt. Der letzte Vers hier, Vers 11, der fasst ja das nochmal zusammen, diesen Abschnitt. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also wir alle haben Gaben, mindestens eine. Jeder hat seine Gabe. Und jede Gabe soll den Aufbau der ganzen Gemeinde dienen. Das heißt, weil alle Gaben haben und weil jede Gabe wichtig ist für die Gemeinde, ist jedes Gemeindeglied wichtig für die Gemeinde. Und jetzt entscheidet aber der Geist Gottes darüber, welche Gabe wer in welchem Maß bekommt. Und dabei geht es jetzt nicht um besonders würdigen Zustand der Person, die diese Gabe bekommt, sondern es geht um die Gemeinde, um die Bedürfnisse der Gemeinde. Also es gibt keine geistliche Elite, so hier so ein paar Leute, die haben so ganz besondere Gaben, das ist so die geistliche Elite unserer Gemeinde oder andere, das ist so dann der Bodensatz, der auch noch versucht, was abzubekommen. Also das gibt es nicht in der Gemeinde. Sie sind auch kein Hinweis auf große, sagen wir mal, Reife, auf Geistlichkeit. In Korinth hatten ja sehr viele besondere Gaben, aber führte das da zur
Stärkung der Einheit, zur Liebe. Der erste Korintherbrief ist der Brief, wo das Hohelied der Liebe drin steht. Wow, aber weil es dort eben keine Liebe gab. Ja? Unzucht, Hochmut und all solche Sachen. Vers 2 sagt Paulus, ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreisen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Also Paulus stellt jetzt erstmal die stummen, das heißt die toten Götzen, dem lebendigen Gott gegenüber. Er sagt, ihr seid, als ihr noch nicht gläubig wart, diesen Götzen nachgefolgt, obwohl sie tot waren. Jetzt aber seid ihr Kinder des lebendigen Gottes. Das heißt, Gottes Geist ist in euch. Früher habt ihr euch in die Dunkelheit führen lassen, aber jetzt seid ihr voller Licht und Geist. Und wahrscheinlich geht hier Paulus eben nochmal auf diesen religiösen Dünkel einiger Korinther ein, die dachten, dass sie etwas Besonderes sind, weil sie eine vielleicht mehr spektakulärere Geistesgabe hatten. Eben sowas wie Zungenrede oder Prophetie. Paulus will gegen dieses Klassendenken vorgehen. Und dieses Denken, das war im Götzendienst ganz normal. Ja? Dort gab es eine geistliche Oberschicht. Menschen, die auf besondere oder die in besondere Verbindung mit Götzen treten konnten, durch Ekstase oder durch irgendwelche übernatürlichen Zeichen. Das waren also dann so die ganz Besonderen. Und Paulus macht deutlich, bei uns ist es anders. Jeder steht mit Gott in Verbindung. Jeder hat den Geist. Darum lasse ich euch wissen, Vers 3, dass niemand, der den Geist Gottes im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Also jetzt betont es Paulus nochmal. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wer Jesus von Herzen als seinen Herrn und Heiland bekennt, der hat den Heiligen Geist. Nicht nur der, der eine besonders auffällige Geistesgabe hat. Oder der, der vielleicht schon weniger sündigt als andere. Oder der, der mehr Bibelwissen hat. Oder der, der eine besonders durchdachte Dogmatik hat oder was auch immer. Und andersrum, wer den Geist nicht hat, der wird Jesus zumindest in seinem Herzen weiterhin verwerfen. Also das ist der erste Punkt, den Paulus hier deutlich macht. Jeder Christ ist geistbegabt. Und jetzt ab Vers 4 macht er deutlich, unsere Gaben entsprechen den Bedürfnissen der Gemeinde. Unsere Gaben entsprechen den Bedürfnissen der Gemeinde. Das ist mein zweiter Punkt. Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Wisst ihr, wir sind einfach so geprägt. Wir tendieren immer wieder dazu, in Klassen zu denken. Ja, der hat den Status, der hat nur den Status und so weiter. Oder wir unterstellen es vielleicht anderen. Oder wir haben die Befürchtung, ja, in unserer letzten Gemeindesitzung kam genau das raus. So, die Befürchtung, hey, nicht, dass hier ein Klassendenken hochkommt, wenn wir verschiedene Unterschiede benennen sollten. Ja? Das steckt einfach drin. Ja, der ist mehr wert als der andere. Anhand von Unterschieden in der Erkenntnis, Unterschieden in der Lebensführung, Unterschieden in der Begabung. Ja, der Reifezustand eines Christen, die Stärke oder die Demut und was weiß ich, was wir für Kriterien da ansetzen oder gebrauchen. Und wie viel mehr können wir dann die Korinther verstehen, wo es diese spektakulären Geistesgaben gab? Dass die dann gedacht haben, wow, hey, der kann heilen, der hier hat eine Prophetie, der redet in einer Sprache, die kein Mensch versteht, der redet scheinbar hier irgendwie mit Engeln oder so. Ja? Das war natürlich, wo die Leute dann dachten, ich bin was Besonderes oder hey, der ist was Besonderes. Und was deutlich ist oder was wir bedenken müssen, es gibt natürlich Unterschiede unter Christen. Jeder hat den Geist, aber wir sind nicht alle gleich. Es gibt unterschiedliche Reifezustände. Es gibt Christen, die demütiger und demzufolge geisterfüllter sind als andere. Was bleibt dabei? Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Und das heißt, jeder Christ verdankt, was auch immer er an Geisteswirkungen in seinem Leben erfahren darf, alles dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt jeden nach dem Maß und mit der Wirkung, wie er es für richtig hält und wie es nützlich für die ganze Gemeinde ist. Es geht also nicht um die Gabenträger, sondern um die Bedürfnisse der Gemeinde. Ja, diese Vergleiche, es gibt unterschiedliche Dienste. Klar, wie überall. Wir machen nicht alle das Gleiche. Es gibt unterschiedliche Dienste in jeder Gemeinde. Entsprechend gibt es unterschiedliche Gnadengaben und unterschiedliche Kraftwirkungen. Und diese Unterschiede unter uns, auch die Unterschiede in der Reife, in der Begabung, die sollen uns eben nicht zum Klassendenken oder zu Hochmut führen. Im Gegenteil, jeder von uns muss sich umso mehr fragen, was will Gott von mir? Welche Aufgabe hat er mir anvertraut? Was ist meine besondere Begabung? Wir werden das beim nächsten Mal dann noch mehr sehen, wenn Paulus diesen Körper beschreibt, wo jeder eben, das ist der Leib Christi und jeder ist ein besonderes Glied. Nun, in unserer Gesellschaft ist es so, dass zugleich Individualismus und Gleichmacherei eine ganz große Rolle spielen. Das sind, man könnte fast sagen, die Götzen unserer Gesellschaft. Individualismus, jeder soll sich ganz frei entwickeln, jeder kann machen, was er will, und gleichzeitig absolute Gleichmacherei. Ja, selbst Geschlechter sollen aufgelöst werden, es muss alles gleich sein. Wir denken jetzt erstmal, das passt nicht zusammen, aber doch, es passt irgendwie zusammen, obwohl es auch nicht zusammenpasst. Und das ist aber das, was alles prägt. Das ist der Götzendienst unserer Tage, dem wir versucht sind nachzufolgen. Individualismus und Gleichmacherei. Und das Gegenmittel gegen beide Strömungen ist das, was Paulus uns hier beschreibt. Wir sind in dem Sinne gleich, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir gleichwert vor Gott sind, dass wir seine Kinder sind. Das heißt aber nicht, dass es keine Unterschiede geben kann. Im Gegenteil, Gott will Unterschiede, weil er uns durch die Unterschiede umso mehr verbindet, weil das bewirkt, dass wir uns gegenseitig ergänzen müssen und sollen. Und je mehr wir das lernen, wie wir uns ergänzen können, wie wir einander zur Einheit kommen, desto mehr und tiefer wächst diese Einheit. Und achtet mal auf diese Verse 4 bis 5, auf diesen Hinweis der Dreieinigkeit Gottes. Ja? Dort wird der Geist erwähnt, der Herr, das ist Jesus und Gott. Unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Kraftwirkung, aber es ist der eine Geist, der eine Herr, der eine Gott. Also Gott weist uns hier, oder Paulus weist uns hier indirekt auf seine Dreieinigkeit zu, auf dieses Prinzip. Er ist ein Gott. Mehr Einheit kann man sich nicht vorstellen, und doch in drei Personen. Und jede Person hat verschiedene Aufgaben, und doch machen sie alles zusammen. Und so soll es in unserer Gemeinde sein. Wir sind der eine Leib Christi, aber jeder hat seine Aufgabe. Und liebe Geschwister, so wie wir alle durch den Geist Gottes begabt sind, so haben wir auch alle Probleme in unserem Leben. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, wie man so schön sagt. Jeder hat mit seiner Sünde, mit seinen Verletzungen, mit seinem Leben eben zu kämpfen. Es ist eben nicht so, dass jeder von uns alles hat, sondern jeder hat eine Gabe oder vielleicht ein paar, aber nicht alles. Wir wollen gern unabhängig sein, stabil, fest im Glauben, aber wir sind es nicht alleine. Das hält uns natürlich meistens nicht davon ab, es vor den anderen so zu tun, als ob wir unabhängig sind, stabil, fest. Wir leben manchmal so, als ob wir unsere Glaubensgeschwister nicht brauchen, als ob die Gemeinde nur etwas ist, wo man sich halt Sonntagvormittag zum Gottesdienst trifft, wo man halt mal nette Gemeinschaft hat, wo man vielleicht auch gewisse Dienste übernimmt. Aber Gemeinde ist mehr. Es ist nicht nur so ein Club, so ein Verein, wo wir uns halt, weil es günstig ist, mal zusammentreffen. Es ist einfach günstiger, wenn wir uns alle zusammen die Miete teilen und hier eine Predigt hören. Gemeinde ist viel mehr. Wir sind eine Leidens- und Freudengemeinschaft. Zutiefst verbunden durch einen Geist, durch Gott, durch Christus. Dieses Bild, was Paulus dann verwendet, von diesem Leib Christi, ein Körper. Das ist das, was wir in unserem Kopf haben müssen. So sind wir miteinander verbunden. Und wir sollten dieses Potenzial mehr ausschöpfen. Dieses Geschenk erkennen und gebrauchen. Wir sollten einander mit der Gabe dienen, die wir bekommen haben, und uns vor allen Dingen dienen lassen von den anderen mit den Gaben, die sie bekommen haben. Weil wir eben nicht diese Gaben haben. Vielleicht hast du im Glauben so zu kämpfen. Vielleicht bist du im Kampf gegen manche Sünde in deinem Leben so sieglos, weil du denkst, das ist doch meine Privatangelegenheit. Will ich doch keinen zur Last fallen. Das geht doch keinen an oder was auch immer. Muss ich mit mir abmachen. Und natürlich mit Christus. Und dann bitte ich Gott, hilf mir. Christus, hilf mir. Und dann hilft er nicht. Weil ich nicht erkenne, wie er mir helfen will, durch meine Glaubensgeschwister. Das sind die Segenskanäle Gottes in meinem Leben. Wir müssen begreifen, dass Gott uns Hilfe und Gnaden und Segen gibt durch die Gemeinde, durch die Mitchristen vor Ort. Ja, ich weiß, wir haben alle hoffentlich auch noch christliche Freunde außerhalb unserer Gemeinde, vielleicht sogar in anderen Ländern. Das ist herrlich, sich mit denen zu treffen, mit Christen verbunden zu sein, irgendwo, wo man sie trifft. Herrlich. Aber wir sind die, die Gott hier vor Ort zusammengestellt hat. Wir sind hier der Leib, nicht irgendwelche anderen Leute. Die Frage ist ja, wie empfange ich jetzt denn die Hilfe, diesen Segen aus diesen Segenskanälen? Nun, das ist ganz einfach, der Schleusenriegel für diese Schleuse des Segens Gottes ist Demut. Wenn wir beginnen, einander um Hilfe zu bitten, wenn wir einander Schuld und Not, mit der wir zu kämpfen haben, bekennen, wenn wir einander unsere Schwachheiten bekennen, anstatt vermeintliche Stärke und Ausgeglichenheit und geistliche Reife vorzuspielen, dann geht das nur durch Demut. Das ist der Schieber, den wir bedienen müssen, dass dieser Kanal dann zu strömen beginnt. Also, jeder Christ ist geistbegabt. Zweitens, Gaben entsprechen den Bedürfnissen der Gemeinde. Und das Dritte, was hier deutlich wird, unsere Gaben dienen zum Nutzen der Gemeinde. Das baut natürlich darauf auf. Vers 7, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und wir haben dann hier diese Gabenliste in Versen 8 bis 11. Und diese Liste bildet eine Auswahl der Gnadengaben des Geistes, eine Auswahl, die hier in Korinth eine besondere Rolle natürlich spielte. Aber ich habe euch in der Lesung eine andere Liste lesen lassen. Wir haben also mehrere solcher Listen in der Bibel. Und wir sehen, da gibt es noch viel mehr Gnadengaben als diese hier. Und nicht alle Gaben sind so spektakulär und offensichtlich wie die in dieser Aufzählung. Also ihr könnt euch jetzt nicht sagen, hey Mann, ich habe noch kein geheilt, ich habe noch keine Wunderkräfte, ich rede so selten in Zungen, also bin ich hier nicht gemeint. Es gibt sehr viele Listen und keine Liste, oder in jeder Liste bedeutet, das ist noch nicht alles, das ist nicht ausführlich. Und selbst hier in diesem Kapitel, ein paar Verse später, schreibt Paulus, sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott gegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Ja, also ich habe nur ein paar Beispiele. Ich habe nur die Sachen genannt, die bei euch jetzt gerade so eine große Rolle spielen. Und deshalb muss eben Paulus jetzt in Korinth in diesem Bereich für Ordnung sorgen. So, ich denke, dass die meisten dieser Gaben heute nicht mehr die Rolle spielen, dass es die heute gar nicht mehr so gibt. Nicht alle. Aber dennoch sollten wir gut hören, welche Prinzipien Paulus hier deutlich macht, was er uns hier zu sagen hat. Ja, für die Ordnung, für die Klärung in der Gemeinde. Auffällig an dieser Liste ist, dass die in Korinth so hochgerühmte Zungenrede an letzter Stelle aufgeführt wird. Im Zusammenhang mit der Gabe der Auslegung dieser Zungenrede. Paulus wird dann später auch nochmal intensiver darauf eingehen. Diese Gabe dient oftmals nur zur Erbauung einer Person, die eben diese Zungenrede hat. Zumindest dann, wenn es keinen Ausleger gibt. Viel wichtiger, so sagt er hier, sind die Gaben, die zur Erbauung der ganzen Gemeinde und zur Evangelisation dienen. Diese Gaben erwähnt Paulus dann eben gleich am Anfang. Ja, wir gehen mal die Liste kurz durch, Vers 8. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Der Theologe hat das so wunderbar beschrieben. Weisheit ist die Einsicht in die Geheimnisse und die Absichten des Handelns Gottes in und durch Jesus Christus. Die Einsicht in das Handeln Gottes, die Absichten Gottes in und durch Jesus Christus. Ja, er ist der Mittelpunkt der Welt. Aber müssen wir hier beachten, Weisheit und Erkenntnis selbst ist jetzt nicht die Gnadengabe, die hier gemeint ist. Wir alle brauchen Weisheit und Erkenntnis. Die Gnadengabe ist die Fähigkeit, Weisheit und Erkenntnis weiterzugeben. Es geht also hier um die Begabung zur Lehre und zur Verkündigung. Das steht hier am Anfang. Dann Vers 9. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Da alle Christen den rettenden Glauben geschenkt bekommen haben, da alle Christen den Geist Gottes haben, mit dem sie sagen können, Christus ist mein Herr, muss es hier um eine besondere Stärke des Glaubens gehen. Jeder Christ glaubt an Gott. Aber nur manchen ist es gegeben, in besonderen Situationen der Anfechtung oder Herausforderung ganz starke Zuversicht zu haben. Oder vielleicht sogar Fröhlichkeit oder Gelassenheit. Und mit dieser Gabe können sie natürlich wunderbar anderen dienen, indem sie eben zweifelnden und angefochtenen Christen beistehen, indem sie mit ihnen beten oder indem sie für sie beten, wenn sie es selber nicht mehr schaffen. Dann weiter, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Diese Formulierung muss jetzt nicht bedeuten, dass eine Person zu jeder Zeit in der Lage war, andere Personen zu heilen. Gott gebrauchte manche Christen, um in manchen Situationen andere zu heilen. Paulus ist ein gutes Beispiel. Paulus hat viele Menschen geheilt. Aber dennoch muss er dann schreiben von den Epaphroditus, der aus Philippi extra zu ihm kam. Er ist todkrank geworden und quasi ich konnte nichts tun. Die nächste Gabe, die hier erwähnt wird, Vers 10, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften. Das wird nur hier erwähnt. Ja? Es wird nicht nochmal so in der Art irgendwo anders im Neuen Testament erwähnt. Es ist ganz schwer jetzt hier viel drüber zu sagen. Wir merken schon, das war nicht so wichtig. Das spielt jetzt nicht so die Rolle. Das ist nicht das, was die Gemeinden wirklich geprägt hat oder weiterprägen sollte. Es wird hier erwähnt. Sicherlich waren das auch Heilungen, aber nicht nur. Gott ließ anscheinend manche Christen Wunder wirken, um seine Macht den Menschen in manchen Situationen besonders stark vor Augen zu führen. Das sollte sicherlich zur Erbauung im Glauben oder zur Überführung zum Glauben dienen. Das nächste, hier Vers 10, einem anderen Weissagung. Weissagung kann man auch mit Prophetie übersetzen. Das ist ein sehr weiter Begriff. Es ist längst nicht nur, dass damit gemeint ist, ja Vorhersage von Dingen, die dann in der Zukunft passieren. Allgemein können wir sagen, hier geht es um die Offenbarung von Gottes Willen. Und vielleicht ganz konkret in manche Situation, die gerade da war, oder für eine ganz bestimmte Person. Und dann ist es interessant, was gleich dann als nächstes erwähnt wird, einem anderen Geister zu unterscheiden. Vielleicht geht es bei dieser Gabe darum, wahre Prophetie zu bestätigen und falsche Prophetie und Irrlehren aufzudecken. So wie die Zungenrede der Auslegung bedurfte, sonst sollte sie ja nicht praktiziert werden in der Gemeinde, so eben die Weissagung der Prüfung. Sonst könnte ja jeder kommen und alles erzählen. Und dann eben hier diese letzte Gabe oder die letzten Gaben, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung dieser Sprachen. Arten von Sprachen, das heißt wörtlich übersetzt Arten von Zungen. Aber dieses Wort Zunge in diesem Kontext lässt sich tatsächlich am besten übersetzen mit Sprache. Hier sind Sprachen gemeint. Es handelt sich um eine Sprache, die Gott inspiriert, die aus Worten besteht. Ja, hier, Paulus redet hier nicht vom ekstatischen Geprappel oder was es da auch immer gegeben hat. Und dennoch war es so, dass diese verschiedenen Sprachen, obwohl sie jetzt eine Sprache war, von Gott inspiriert, bestehend aus Worten, dennoch von den meisten nicht verstanden werden konnte. Noch nicht mal von dem, der diese Zungenrede hatte. Er hat es auch nicht verstanden, wovon er gerade geredet hat. Ich habe mal mit jemand gesprochen, der praktizierte Zungenrede für sich im Privaten. Er ging davon aus, dass das eben diese Zungenrede ist. Ich habe ihn da mal ein bisschen interviewt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich denke schon, dass wir auch im Glauben eins waren. Und der meinte, ja, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich dort sage. Aber es erbaut mich. Und ich kann das nicht bewerten, aber wir haben hier Kriterien zur Bewertung. Es brauchte Ausleger. Die Sprachenrede diente zur Erbauung, meistens nur von der einen Person, und zum Lobpreis Gottes. Paulus sagt hier, Kapitel 14, Vers 4, wo er dann intensiver darauf eingeht, wir werden ja dann noch dazu kommen, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, also wer den Willen Gottes verkündet, der erbaut die ganze Gemeinde. Oder Vers 14, Kapitel 14, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Noch ein paar klärende Sachen dazu. Mit Zungenrede ist meiner Meinung nach nicht die plötzliche Fähigkeit, in einer fremden Sprache zu reden gemeint. Auch das wird ja, ist eine Auslegungsweise, dass man sagt, hier ist einfach gemeint in Zungenrede, jemand kann auf einmal in einer fremden Sprache reden, was weiß ich, Portugiesisch oder Latein oder Griechisch. Ich hätte es mir sehr gewünscht damals in meinem Studium, es hat nicht funktioniert. Und man geht davon aus, eben durch dieses Pfingstereignis, ja, Apostelgeschichte 2, Vers 8, wo dann auf einmal alle die Heilstaten Gottes in ihrer Sprache verstehen. An dieser Stelle gibt es aber auch verschiedene Auslegungen. Ich denke eher, dass es dort nicht ein Wunder der verschiedenen Sprachen war, sondern ein Wunder des verschiedenen Hörens. Dort steht nämlich Vers 8, wieso hören wir jeder in unserer eigenen Sprache die Heilstaten Gottes? Also es muss gar nicht so sein, dass die jetzt in verschiedensten Sprachen durcheinander geredet haben und jeder hat dann in der Volksmenge von ein paar hundert Leuten an seins rausgehört, sondern ich denke eher, dort wurde das Lob Gottes verkündet und Gott hat es geschenkt, dass sie es alles auf einmal in ihrer Sprache hören konnten. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Auslegungen. Paulus erwähnt jedenfalls an keiner Stelle, dass die Zungenrede der Evangelisation dient, im Gegenteil. Ja, also dieses Ding, Zungenrede ist, ich kann in einer fremden Sprache reden, das verbinden wir mit Evangelisation, damit ich missionieren kann, damit Leute mich verstehen, die es bisher noch nicht verstanden haben. Aber Paulus macht deutlich, in der Zungenrede geht es nicht darum, da geht es um die Erbauung des Einzelnen. Und dann schreibt er in Kapitel 14, wenn jemand reinkommt in die Gemeinde und ihr würdet alle in Zungen reden, dann würdet ihr denken, Irrenhaus. Wenn aber einer nur ein paar Worte vernünftig der Weissagung des Willen Gottes verkündet, würde er sagen, wow, ja, hier ist was, hier hat Gott was zu sagen. Also es dient nicht der Evangelisation, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass es in diesen fremden Sprachen zu reden ist. Noch weiter, Kapitel 13 redet Paulus dann von der Sprache der Engel. Bringt das quasi mit dieser Zungenrede in Verbindung. Wahrscheinlich konnte der in Zungen sprach, auf gewisse Art einer übernatürlichen Welt Anteil haben. Jedoch ohne, dass es seinen Verstand begriff. Paulus hatte ja auch mal so eine Vision, wo er irgendwie in den dritten Himmel erhoben war, also irgendwo in dieser übernatürlichen Welt, in der Gegenwart Gottes war, und es war ihm verboten, danach davon zu sprechen. Vielleicht hätte er es auch gar nicht die richtigen Worte gehabt und deshalb war es ihm verboten. Dennoch macht Paulus in diesen Kapiteln deutlich, dass der Verstand und die Vernunft der Person dabei nicht ausgeschaltet wurden. Die Person verlor nicht die Kontrolle, ging nicht in einen Zustand der Ekstase oder Trance über. Sondern er spricht ja von Ordnung. Es gibt solche Gaben, ja, oder es gab solche Gaben, und dann haltet euch an die Ordnung. Das können nur die noch ihre Kontrolle haben. Nochmal, Paulus listet diese Gabe als letzte auf, um ihre niedrige Bedeutung deutlich zu machen. Und von seinen weiteren Erklärungen dazu können wir schlussfolgern, dass Zungenrede eher ein Zeichen für den unreifen, für den schwachen Zustand des Christen war. Es war noch nicht das Zeichen, dass er besonders einen geistlichen Zustand voller Weisheit und Erkenntnis hatte. Er hatte noch nicht diese Erkenntnis. Solange dem Menschen noch die tiefere Einsicht in diese Geheimnisse Gottes fehlte, solange er noch zu sehr unter der Last der Sünde und der Gefallenheit dieser Welt litt, kam ihm der Geist Gottes zur Hilfe, um die für ihn noch ganz unverständlichen, unaussprechlichen Wörter sprechen zu lassen, um ihn zu erbauen. Obwohl er noch nicht den biblischen Unterricht bei Paulus komplett beendet hat. Ja, vielleicht ist in der Hinsicht auch dieser Vers zu deuten. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und vielleicht können wir es dann auch in diesem Sinne, dass diese Stelle im Kapitel 13 verstehen, wo Paulus davon spricht, dass diese Arten Sprachen aufhören werden. Da gibt es natürlich die Diskussion, wann ist das, wann war das, gibt es die heute noch, gibt es die heute nicht mehr. Ich will mich heute gar nicht so sehr auf die Diskussion einlassen. Aber wir haben hier im 1. Korintherbrief genug Kriterien an der Hand, mit denen wir das Auftreten solcher Gaben prüfen müssen. Das ist wichtig. Und ein vielstimmiges Wispern im Anbetungsteil, so habe ich das zum Beispiel schon erlebt. Ja? Jetzt ist Anbetung und dann fangen alle irgendwie an zu wispern und in verschiedenen Sprachen zu reden. Oder Zungenrede ohne Auslegung, was in dem Fall auch meistens so ist. Oder gar Zungenrede als ein Zeichen der Geistestaufe. So, jetzt bist du wirklich 100% Christ, jetzt hast du es richtig geschafft. Ja? Wieder dieses Klassendenken, dieses Statusdenken, all solche Sachen, das muss für uns schon klar sein, das kann es nicht sein. Das kann nicht das Wirken des Geistes sein. Und ich denke, die meisten, wenn nicht gar alle charismatischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts sind dort einzuordnen. Wer möchte, kann natürlich auch nochmal die Berliner Erklärung zur Hand nehmen. Das ist also eine Erklärung, die wurde schon lange her, vor 110 Jahren, verfasst, als es diese erste große charismatische Welle nach Deutschland kam, auf einmal solche besonderen Zeichen, Leute redeten in Zungen oder dachten es, es gab Ekstase und alles sowas und dann kamen die Brüder zusammen und dachten, was ist hier los, die einen waren pro und sagten, ein neues Pfingsten, jetzt kommt der Geist endlich, jetzt geht die Auferweckung, die Erweckung wieder los und andere sagten, nein, lasst uns die Geister prüfen, dass wir können daran nicht sehen, dass hier wirklich der Geist Gottes am Wirken ist. Und aus diesem Kampf und aus dieser Beschäftigung ist eine Erklärung entstanden, die Berliner Erklärung, und die ist nicht so lang. Und ich denke, auch wenn sie jetzt auf die damaligen Ereignisse eingeht, wir können jetzt nicht eins zu eins diese Erklärung auf alles, was danach kam, anwenden, aber sie geht auf die Ereignisse von damals ein. Trotzdem, sie ist sehr ausgewogen und seelsorgerlich. Sie ist überhaupt nicht verurteilend und so hier schwarz-weiß. Sie ist ausgewogen und es lohnt sich, diese Erklärung dazu auch mal zu lesen, um da ein bisschen Klarheit zu bekommen. Es geht dann eben wirklich auch um die Prüfung. Ich will das nochmal zusammenfassen. Geistesgaben gibt uns Gott nach seinem Willen, nach seinem Plan und zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Also deine Gabe ist nicht einfach für dich, du darfst sie erst recht nicht vergraben, sondern du sollst sie zum Nutzen der Gemeinde einsetzen. Zweitens, unsere Gaben sind uns nicht gegeben, um uns einen höheren Status zu verleihen. Dass wir ein bisschen was Besseres sind, ein bisschen höher stehen als andere. Drittens, keiner von uns hat alle Gaben, hat alles, was er braucht. Jeder von uns ist darum auf die Hilfe des anderen angewiesen. Viertens, es gibt verschiedenste Gaben. Und besonders wichtig für die Gemeinde sind die Gaben der Lehre und Verkündigung. Weil das ist der Hauptweg, ist, wie Gott uns geistlich ernährt. Und fünftens, anhand der anderen Listen der Gnadengaben sehen wir, dass durchaus nicht alle Gaben so spektakulär sein müssen. Paulus nennt an anderer Stelle einfach die Gabe, dass man jemand anders helfen kann, Hilfedienste machen kann. Oder dass man besonders großzügig ist. Es gibt die verschiedensten Gaben. Und die Frage, die man dann hat und die ihr hoffentlich habt oder vielleicht auch schon beantwortet habt, ist natürlich, ja, welche Gabe habe ich? Was ist meine Gabe? Wenn jeder Christ den Geist hat und der Geist gibt jedem etwas Besonderes. Darüber hinaus, dass ich an Jesus glaube. Was ist denn dann meine Gabe? Manchmal ist es vielleicht nicht so leicht zu erkennen. Es gibt ja so Gabentests, kann man ja machen, ne? Haben Christen entwickelt. Könnt ihr durchgehen, am Ende wisst ihr dann, Heilung? Weiß ich nicht. Also, was ist meine Rolle in der Gemeinde? Kann ich dann davon ausgehen? Also, ich denke, es ist vielleicht nicht so leicht zu erkennen. Vielleicht ist es auch so, dass man mehrere Begabungen hat, dass es eine Mischung ist, dass sich manches überlappt. Wisst ihr, was wir meistens viel schneller erkennen? Wir erkennen ziemlich schnell die Bedürftigkeit in der Gemeinde. Die Bedürftigkeit des anderen. Es ist so ähnlich wie bei dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Da kommt dieser Pharisäer zu Jesus und ja, was ist das größte Gebot? Ja, Gott lieben, den Nächsten wie dich selbst. Dann geht er darauf ein, ja gut, ich soll meinen Nächsten wie mich selbst lieben. Die Pharisäer sind ja davon ausgegangen, der Nächste von mir, das sind halt meine drei besten Freunde und die schaffe ich auch zu lieben. Gebot erfüllt, Haken dran, Nächste. Ja? Und er fragt, ja, wer ist denn dann mein Nächster? Wen soll ich denn lieben? Nicht, dass ich da jemand vergesse. Und Jesus dreht durch das Gleichnis des barmherzigen Samariters die Frage um und fragt ihm am Ende, nein, du musst fragen, wem bist du der Nächste? Wer braucht dich? Das ist die Frage. Und wenn Gott dir die Augen für Not und Last des anderen öffnet, dann will er in den meisten Fällen auch, dass du ihm hilfst. Wir haben dann natürlich die Ausrede, wenn wir Not und Probleme sehen, ich würde gerne helfen, aber da bin ich überfordert. Das ist halt nicht meine Begabung. Da bin ich nicht der Richtige oder was auch immer. Die Frage ist, was stellen wir uns denn unter unserer Begabung vor? Offensichtlich ist es nicht mehr so, dass der Heilige Geist mit solchen überspektakulären Sachen wirkt. Da fällt dir auf, dass jemand nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Da fällt dir auf, dass jemand mehr traurig als fröhlich ist. Dass jemand länger krank ist und keine Gemeinschaft mehr hat. Dass jemand immer wieder Fragen und Zweifel hat. Dass sich jemand unwohl in der Gemeinde fühlt. Dass jemand in Streit lebt, dass jemand in Sünde lebt oder einfach auf Abwägen ist, dass jemand alleine ist, dass jemand neu ist, dass jemand unsicher ist, dass jemand seinen Aufgaben nicht mehr nachkommt oder nicht mehr nachkommen kann. Das fällt uns doch auf. Oftmals geht es eben nicht ums Handauflegen und Heilen oder Prüfung von Prophetie, sondern es geht um den gegenseitigen Dienst der Liebe. Ermuntert einander, ermahnt, geht einander nach, hört euch zu, betet füreinander. Und wir müssen uns vor Augen halten, was ist das Ziel? Der Nutzen, also der Aufbau der Gemeinde. Und der Aufbau der Gemeinde soll welchem Ziel dienen? Nun der Verherrlichung Jesu. Das ist das Hauptanliegen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist weist nicht auf sich hin. Schaut her, was für spektakuläre Gaben ich euch gebe. Der Heilige Geist, seine Aufgabe ist es, auf Christus hinzuweisen, ihn zu verherrlichen. Und das soll eben auch unser Haupt- und unser Herzensanliegen sein. Christus verdient unsere Anbetung, all unser Lob, unseren Dienst, unsere Hingabe, unsere Liebe. Er ist der Erlöser. Er hat für uns das Gericht am Kreuz getragen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und verbindet uns hier in dieser Gemeinde. Und wir lieben Christus und wir dienen ihm, wenn wir seinen Leib dienen und ihm lieben. Diesen Leib, die Gemeinde. Das heißt eben, dass wir uns mit unseren Begabungen in der Gemeinde einbringen, dort, wo wir gebraucht werden. Der Herr segne euch und er befähige euch zu diesem Dienst, dass er euch die Augen öffne für die Bedürftigkeit des anderen, für die Bedürftigkeit der Gemeinde und auch die Augen öffne für das, was ihr tun könnt, wo er euch gebrauchen möchte. Amen.